von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Hast du schon mal Advanced Yoga oder Yoga für Fortgeschrittene auf einem Stundenplan gelesen und dich gefragt, ob du in diese Klasse gehen darfst oder willst? Was heißt es, fortgeschritten zu sein im Yoga? Vielleicht, dass man Armbalancen und Kopfstand kann? Gleichzeitig heißt es ja immer, Yoga sei mehr als diese körperliche Praxis und es ginge nicht um Leistung. In dieser Folge bringe ich Licht ins Dunkel rund um das Thema Yoga für Fortgeschrittene. Viel Freude beim Hören. Hallo und Namaste, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf diese neue Folge mit dir. Es fühlt sich so an, als sei die letzte schon ewig lange her, was glaube ich daran liegt, dass ich die letzte Folge sehr frühzeitig aufgenommen hatte vor der Ausstrahlung. Und jetzt bin ich ganz, ganz, ganz kurz vor knapp auf den letzten Drücker. Es ist Freitagnachmittag, gleich habe ich noch ein Personal Yoga und direkt danach bin ich zum Essen verabredet. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe es noch, diese Podcast-Folge dann rechtzeitig hochzuladen und zu veröffentlichen. Ja, warum bin ich so spät dran? Vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme. Ich war ja erst im Urlaub und dann bin ich wiedergekommen und habe mir eine fette Erkältung anscheinend auf der Rückreise, nehme ich an, eingefangen und lag ein paar Tage wirklich richtig doll flach mit Fieber und allem drum und dran. Und dann hat mich jetzt seit Montag bin ich wieder am Start sozusagen und jetzt hat mich alles ein bisschen überrollt. Die vielen Sachen, die davor halt pausiert haben durch Urlaub und Krankheit. Und jetzt hatte ich endlich wieder Energie und ich muss zugeben, das hat mir jetzt richtig doll Spaß gemacht die Woche, wenn man so eine Zeit lang dann nichts machen konnte. Also so geht es mir. Ich liebe es dann wieder, wenn die Energie wieder zurück ist. Und es gibt einem halt auch ein gutes Gefühl, so Dinge abzuarbeiten, ne? Also es gibt durchaus eine fleißige Arbeitsbiene in mir, neben der ruheliebenden Rückzugsfrau oder der Krebsin gibt es auch die fleißige Arbeitsbiene und die hat sich diese Woche so richtig gefreut, ganz viele Sachen zu erledigen und zu kreieren und so weiter. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Gleichzeitig merke ich, so ober-mega-fit bin ich auch noch nicht. Also versuche ich natürlich, wie immer, die Balance zu finden und es nicht zu übertreiben. Und jetzt wollte ich auch warten, bis hoffentlich meine Stimme auch wieder diese Folge mitmacht. Aber ich habe diese Woche schon sehr, sehr viel gesprochen und es ging immer ganz gut. Ich muss vielleicht zwischendrin ab und zu mal Pause drücken, um zu husten oder mich zu räuspern. Mal schauen, wie es läuft. Genau, die letzte Folge hatte ich noch aufgenommen vor meinem schönen Urlaub in Griechenland bei Dimitra. Die Folge wurde dann ausgestrahlt, während ich auf der schönen Insel Aegina verweilt habe. Das war wirklich was ganz Besonderes, weil wir eine kleine Runde waren, in der ich wirklich alle schon kannte, was für ein besonderes Erlebnis mit Menschen, die ich mag und denen ich sonst natürlich nicht so viel Zeit am Stück habe, jetzt mal mehr Zeit verbringen zu können. Das war richtig schön. Es war auch zeitlich irgendwie schön für Dimitra und mich zwischen unseren beiden Deep Dive into Yoga Kursen, die wir ja zusammen online geben, dass wir uns dann auch mal in Person gesehen haben. Und es hat mir richtig gut gefallen, mir von ihr ihre Insel zeigen zu lassen. Ich fand es wirklich wunderschön dort. Ich war auch ewig lange nicht mehr in Griechenland. Auch das Essen war super lecker, so viel frisches, tolles Gemüse. Für mich war der Knoblauch ein bisschen herausfordernd. Ihr wisst wahrscheinlich, ich versuche ja die saatwische Ernährungsweise zu verfolgen. Da isst man kein Knoblauch und keine Zwiebeln. Ich mache natürlich Ausnahmen auch hier in Deutschland, wenn ich essen gehe. Aber in Griechenland wird eben davon ein bisschen mehr benutzt als hier. Aber ich finde es irgendwie auch immer wieder eine wichtige Übung neben meinem ganzen Yogi-Lifestyle und zu wissen, was mir gut tut und was ich gerne mache, auch da immer mal wieder ausbrechen zu können, ohne völlig aus der Balance zu geraten. Und ich würde sagen, das ist mir in dem Urlaub ganz gut geglückt. Und ich konnte sehr genießen, diese schönen Restaurants da am Hafen und die schönen Wanderungen an verschiedenen Orten an der Insel und abends Yoga draußen, auch an verschiedenen Stränden und Orten in einer netten Frauenrunde. Ja, ich konnte da total gut abschalten. Ich war eigentlich sofort weg mit meinem Kopf von allem und auch mehr Zeit mit meiner Mama. Das war natürlich auch was Besonderes. Ich hatte vorher tatsächlich noch nie so einen Yoga-Urlaub gemacht. Ich habe immer nur so ganz intensive Yoga-Retreats gemacht mit ganz strengen Regeln. Und sowas macht man natürlich nicht so mit anderen. Ehrlich gesagt, auch war ich ganz überrascht, als ich jetzt mein erstes Yoga-Wochenende in Anfang diesen Jahres angeboten hatte, dass sich einige mit Freundinnen oder zusammen angemeldet haben, weil ich das halt so noch nie in der Form gemacht hatte. Aber jetzt, wo ich selbst die Erfahrung eines Yoga-Urlaubs gemacht habe, weiß ich, was das halt auch für schöne Vorteile hat. Also es ist dann halt nicht so diese super intensive spirituelle Reise mit sich selbst, aber es ist einfach ein schöner Urlaub mit netten Menschen, der halt eingebettet ist in so ein kleines Yoga-Programm. Und dem konnte ich jetzt auch durchaus viel abgewinnen. Und das Besondere, dass man das dann halt eben mit anderen Menschen auch so teilen kann. Also ich verstehe jetzt auch als Teilnehmerin, wie sich das anfühlt und was man daraus ziehen kann. Genau, und dann war ich noch ein Wochenende in Athen mit meiner Mama und habe da auch nochmal Saskia und ihre Freundin getroffen. Mit Saskia gebe ich ja dieses Yoga-Wochenende, das ja auch nochmal im kommenden Jahr stattfinden wird. Das ist schon fast ausgebucht, also falls du noch den letzten Platz ergattern willst, melde dich schnell. Genau, und da hatten wir uns dann auch nochmal zu einem Abendessen getroffen und auch Athen hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ja, ich liebe Reisen einfach sehr. Gleichzeitig war es auch schön zu merken, dass ich mich auch am Ende der Reise auf zu Hause freuen konnte, weil ich muss dann immer mal wieder an frühere Zeiten denken, wo ich immer so super traurig war, wenn Urlaub vorbei war. Und ich finde, das ist eigentlich kein besonders gutes Zeichen. Und auch aus der Reflexion von heute kann ich sagen, war es auch tatsächlich nicht. Ich war halt einfach mit meinem Alltag nicht so zufrieden. Und deswegen findet man dann Urlaub ganz toll und will dann gar nicht, dass der vorbei ist. Und inzwischen bin ich sehr, sehr froh, dass ich mir meinen Alltag so geschaffen habe, dass ich mich auf ihn freuen kann, dass ich ihn sogar vermissen kann, dass ich es, ja, ich habe mich drauf gefreut, einen Newsletter zu schreiben, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wieder zu unterrichten. Der Deep Dive into Yoga-Kurs hat jetzt ja auch schon gestartet diese Woche. Und wieder meine Personal-Yoga-Teilnehmerin zu sehen. Und ja, so viele Dinge, auf die ich mich freuen konnte. Richtig, richtig schön. Okay, aber jetzt mal zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Advanced Yoga oder Yoga für Fortgeschrittene. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Also ich kann schon mal vorweg sagen, es gibt nicht die eine Definition, die man jetzt in irgendeinem schlauen Buch nachschlagen kann, sondern jeder, der irgendein Angebot kreiert, wo er draufschreibt, Advanced Yoga oder für Fortgeschrittene, der hat sein eigenes Verständnis davon, was damit gemeint ist. Und ich kenne es auch aus Yoga-Studios, wenn man da unterrichtet oder Fitnessstudios, dass die, wenn sie eben Angebote haben für Fortgeschrittene, ihre eigenen Definitionen haben, was denn darunter verstanden wird und was man dann als unterrichtende Person zu beachten hat, wenn man diese Kurse gibt oder eben wenn man dementsprechend gibt es dann ja auch Anfängerkurse, was in den Anfängerkursen anders sein soll als in den fortgeschrittenen Kursen. Also schon mal kannst du dir vielleicht denken, dass es vielleicht einige Missverständnisse darüber gibt oder einfach, dass diese Unsicherheit, die über dieses Thema besteht, total real ist, weil es halt tatsächlich auch etwas ist, was individuell sehr unterschiedlich bewertet wird. Ich glaube, am häufigsten stößt man wahrscheinlich auf das Thema als Yoga-Praktizierender. Wenn man in Yoga-Studios geht, das häufigste sind ja diese offenen Klassenkonzepte, wo man jederzeit rein und raus hüpfen kann sozusagen. Und in vielen Yoga-Studios gibt es dann eben unterschiedliche Angebote für Anfänger und für Fortgeschrittene. Und so wie ich es aus den meisten Studios kenne, aber es wird sicherlich auch woanders noch anders gehandhabt, ist es so, dass sich das, was die Klassen unterscheidet, ausschließlich auf die Asana-Praxis, also die körperliche Praxis bezieht. Also häufig gibt es dann zum Beispiel Angaben in den Anfängerklassen, werden keine Armbalancen unterrichtet oder keine Umkehrhaltung wie Schulterstand oder Kopfstand. Eine Armbalance wäre zum Beispiel diese Krähe oder ein Handstand. Und in fortgeschrittenen Klassen werden eben auch diese als fortgeschritten eingestuften Asanas unterrichtet. Und mir leuchtet natürlich ein, der Hintergrund dazu, weil natürlich, wenn man jetzt ganz neu im Yoga ist und einfach noch gar nicht diese ganzen Übungen kennt und dann kommt man in eine Klasse und da wird direkt Kopfstand unterrichtet, dann ist das vielleicht ein bisschen abschreckend oder auch ein bisschen riskant, weil die Person das dann vielleicht ausprobiert, obwohl sie es noch nie gemacht hat, dass man sagt, okay, da will man irgendwie kein Risiko eingehen oder auch es wird uns Lehrenden vielleicht auch etwas leichter gemacht, weil wir dann wissen, in den fortgeschrittenen Klassen kann man gewisse Grundlagen voraussetzen. Ich muss jetzt nicht mehr mit jeder Ausrichtung bis ins kleinste Detail erklären bei den ganz grundlegenden Übungen. Das kann ich mir denken, dass die das schon etwa können und kann mich dann eben auf diese anderen Asanas fokussieren, kann die ein bisschen mehr einbinden, da dann vielleicht ein bisschen mehr zu erklären. Und ja, genau, ich kann eben ein gewisses Wissen voraussetzen oder eine gewisse Erfahrung. Was ich halt ein bisschen kritisch sehe bei dieser Definition, die sich so ausschließlich oder zumindest sehr stark auf die körperliche Praxis bezieht, dass wir dann eben wieder diesen Fokus sehr auf der körperlichen Praxis haben, obwohl Yoga ja, wie ihr sicherlich schon mal gehört habt oder auch einfach wisst, ja sehr, sehr viel mehr einschließt. Und außerdem, weil ich finde, wir bringen sehr stark diesen Leistungsgedanken wieder rein. Also wenn Anfänger nicht diese fortgeschrittenen Übungen machen und die Fortgeschrittenen aber schon, dann macht man das irgendwie zu sowas, was man irgendwie erreichen muss. Oder ja, man fängt in Anfängerklassen an und irgendwann geht man dann in die Fortgeschrittenen, weil man eben dann auch Kopfstand lernt, weil man dann auch Armbalancen lernt. Das wird zu sowas, was man unbedingt erreichen muss. Und wo ist dann noch der Unterschied zu Sport? Also ich finde, das kann häufig dann halt so wirken, wie ich gehe in einen Anfänger-Boxkurs und dann in den fortgeschrittenen Kurs. Und Yoga ist kein Sport. Auch wenn er dir körperlich sehr viel bringt und dein Körper auch kräftiger und gesünder macht. Ich finde das irgendwie wichtig, dass das nicht verwechselt wird und es wird eben heutzutage so, so häufig verwechselt. Und deswegen liegt es mir auch am Herzen, immer mal wieder über diese Themen zu sprechen. Und für mich als Yoga-Lehrerin, ich habe mich bisher davor gedrückt, so klar fortgeschrittene oder Anfängerkurse zu unterrichten. Oder was heißt davor gedrückt? Ich möchte das eigentlich nicht so gerne und habe deswegen meine Klassen selbst nie in diese Kategorien unterteilt. Und ich finde es auch ganz wichtig, einfach die Menschen zu sehen, die eben da sind und die Praxis an diese Menschen anzupassen. Und ich finde auch, dass Yoga etwas ist, was es auch sehr besonders macht, dass es eigentlich relativ leicht möglich ist, verschiedene Menschen mit verschiedenem Hintergrund, verschiedenen körperlichen Dingen, die sie mitbringen, in einem Raum unterrichten zu können, weil es gibt für alle Asanas immer Varianten. Natürlich kostet es ein bisschen Zeit, um die dann immer zu erklären. Deswegen kritisiere ich ja auch insgesamt ein bisschen dieses offene Konzept. Ich weiß, es bringt auch Vorteile mit, aber sowas ist natürlich leichter, wenn man eine feste Gruppe hat, mit der man die Praxis aufbauen kann. Aber ich finde eben, wenn man die Leute da so unterteilt, dann geht auch ganz vieles ganz doll verloren, weil im Yoga geht es ja sehr um den inneren Weg und wir wollen unsere inneren Qualitäten entwickeln und das können wir total gut, wenn wir in nicht so homogenen Klassen sind, sondern zum Beispiel, wenn eine totale Fitness, körperlich flexibel und starke Person in einer Klasse ist mit einer sehr unsportlichen oder älteren oder vielleicht auch mit Erkrankungen, körperlichen Beeinträchtigungen Person ist. Da können beide ganz, ganz viel draus lernen, denn wir wollen ja auch lernen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Und das ist ziemlich einfach, wenn um uns rum nur Menschen sind, die genauso sind wie wir oder die vielleicht schlechter sind als wir. Wenn alle Menschen um uns rum weniger können, in Anführungsstrichen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass unser Ego voll riesig wird und wir denken, oh, ich bin so super, ich bin ja wahnsinnig flexibel. Und genauso, wenn man nur von Menschen umgeben ist, die wahnsinnig gut sind und die springen da von einer Haltung in die nächsten und schwitzen überhaupt nicht, während uns schon der Schweiß läuft, dann können wir schnell so in so ein ganz klein, also unser Selbstwert wird dann ganz klein und wir denken, oh nein, ich bin so schlecht und so schwach und ich kann ja gar nichts. Und genau das können wir so toll nutzen, wenn wir eben Menschen um uns rum haben, die sportlicher sind oder eben die schwächer sind, kann man es einmal nutzen, um eben nicht seinen Selbstwert klein werden zu lassen, nur weil man irgendeine Haltung nicht kann oder weil man total schwitzt, während die anderen nicht schwitzen. Und man kann es genauso nutzen, wenn alle um einen rum vielleicht weniger erfahren sind oder weniger starke körperliche Praxis haben oder wie immer man es ausdrücken mag, auch nicht zu denken, oh nee, es ist langweilig, ich muss doch hier, ich will jetzt aber Kopfstand machen und die können das alle gar nicht. Weil das wäre überhaupt nicht das Mindset, das wir im Yoga lernen wollen, sondern woran ich erkenne, wenn in meinen Klassen jemand Erfahrung mitbringt, dann ist es immer daran, dass die Person so voll in der Akzeptanz ist und die Klasse genauso annimmt, wie sie ist und die Menschen um sich herum genauso annimmt, wie sie ist. Nicht mit den Augen rollt, weil da irgendwie jemand zu spät kommt oder weil jemand laut ist, sondern einfach Shanti Shanti in seiner Mitte ist. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Woran ich auch erkenne, ob jemand jetzt einfach als Unterrichtende, das habe ich so über die Jahre, die ich jetzt unterrichte, mitbekommen. Wenn man jemanden ganz Neues hat, der noch gar keine Yoga-Erfahrung hat, dann kleben die an einem. Vielleicht, falls du auch Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin bist, lass mich gerne wissen, ob du das kennst. Die lassen dich keine Sekunde aus den Augen. Manchmal sind die Augen noch so leicht aufgerissen, wie so eine leichte Panik. Und man sieht ihn richtig an, wie der Geist total unruhig ist und wie sie denken, oh Gott, die ganzen Begriffe und oh, was machen die hier alle und kann ich das auch und was passiert als nächstes und so weiter und so fort. Und ich musste da sehr lachen über mich selber. Ich habe vor kurzem einen Bollydance-Workshop besucht und da war ich totale Anfängerin und ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann, wir haben dann so eine Choreografie gemacht und mussten der halt so alles nachtanzen. Und ich habe die auch, ich ging so mit meinen Augen auf der, wahrscheinlich waren sie auch leicht aufgerissen, weil ich auch dachte, oh Gott, wo muss ich als nächstes meinen Fuß hin tun, was mache ich als nächstes? Das ist halt einfach diese Unsicherheit, die man halt mitbringt, wenn man was Neues macht. Und man merkt, finde ich, immer, wenn jemand Yoga-Erfahrung hat, egal ob er das erste Mal bei dir im Studio ist, man sich schon kennt, die kommen da in der Regel hin, setzen sich hin, machen vielleicht sogar schon mal die Augen zu oder zumindest sind sie so mit der Aufmerksamkeit so bei sich. Und auch beim Praktizieren gucken sie nicht häufig von rechts nach links und sie gucken auch nicht auf die Uhr und sie trinken auch nicht ständig zwischendrin. Und das ist auch so was, was ich in meiner ersten Yogalehrerausbildung, da durften wir gar nichts zu trinken mit in die Yogaklassen bringen, weil er immer meinte, ihr werdet wohl anderthalb Stunden oder waren es vielleicht sogar zwei Stunden die Klassen, mal nicht trinken können. Falls es irgendwie Notfall ist, hätten wir natürlich jederzeit rausgehen können und was trinken können. Aber ganz häufig, wenn wir so die Trinkflasche oder eine Tasse neben uns stehen haben, ist es auch so ein Verlegenheitsding oder so, ne? Also es ist eine zusätzliche Ablenkung. Und daran erkenne ich oft die erfahrenen Yogis, dass sie eben sehr, sehr fokussiert bei der Praxis sind, dass sie total in der Akzeptanz sind, dass das Gesicht entspannt ist, dass sie vielleicht zwischendrin mal die Augen schließen. Es sei denn, es sind Ashtangis, die haben immer die Augen auf. Das ist für mich immer, da fokussiert man ja immer einen Drishti. Also da guckt man ja auch nicht um sich rum. Aber es ist für mich immer eine Herausforderung, wenn ich mal wieder in einer Ashtanga-Klasse bin, nicht meine Augen zu schließen. Ich schließe sehr gerne meine Augen. Aber es ist auch eine sehr schöne Übung mit diesen Drischdiestack, dem kann ich durchaus auch was abgewinnen. Aber das ist ein anderes Thema. Also wenn ich ein Angebot kreieren würde für Fortgeschrittene, dann würde ich es, glaube ich, eher danach beschreiben, wie viele Jahre Erfahrung eine Person mitbringt. Obwohl auch das natürlich überhaupt nichts aussagen muss, weil wenn jemand sagt, ich mache seit 10 Jahren Yoga, aber der Fokus ausschließlich auf der körperlichen Praxis ist und man sich gar nicht im Leben damit beschäftigt hat, was macht denn, also gar nicht dieses Yoga von der Matte in seinen Alltag bringt, dann sagt das natürlich auch nur was drüber aus, wie sportlich oder flexibel vielleicht der Körper ist. Wie du siehst, es macht es gar nicht so leicht, bei Yoga solche Kategorien zu finden. Aber für mich ist eher Yoga für Fortgeschrittene wäre eher, dass die Person eben schon diese Grundlagen mitbringt, tiefer zu gehen. Dass sie zum Beispiel etwas länger in einem aufrechten Sitz sitzen kann. Das ist dann nämlich ganz wichtig, um eben in den Atemübungen tiefer zu gehen, um Ruhe in der Meditation zu finden, was ja ganz wichtige Aspekte eben sind und was wir zum Teil meinen, wenn wir sagen, Yoga ist so viel mehr als diese körperlichen Übungen. Die nehmen bei uns so unfassbar viel Raum ein. Aber die Yoga-Klassen, die ich zum Beispiel jeden Morgen mit meiner Lehrerin online aus Indien mache, da üben wir ausschließlich Atemübungen und Meditation. Und die gehen immer mindestens 60 Minuten, manchmal auch 90 Minuten. Also wie du siehst, man kann diesen Raum in diesen Klassen auch noch mit vielen anderen Dingen füllen, außer mit den Körperübungen. Und für mich, auch wenn ich Personal Yoga gebe, wenn dann jemand einfach in der Asana-Praxis schon fortgeschrittener ist, würde ich immer anfangen, viel mehr Atemübungen und Meditation einzubinden. Und auch etwas, was ich so gerne auch mehr unterrichten würde, was aber teilweise auch nicht so leicht, finde ich, ist, wenn eben viele Leute dabei sind, die noch recht frisch in der Praxis sind, ist Kumbhaka, die Atempause. Und auch diese Atempause, die kann man halt einmal einsetzen in der Atempraxis, wo man sitzt, und dann aber ja auch noch in der Asana-Praxis, also in Verbindung mit den Körperübungen. Und das ist eben wahnsinnig effektiv, weil Yoga ist ja eine energetische Form, da arbeiten wir mit Energien, und mit diesen Atempausen können wir einfach noch viel intensiver in diese Lenkung der Energien gehen. Und das ist für mich eher fortgeschrittenes Yoga. Definitiv finde ich fortgeschrittenes Yoga auf Kopfstand und Armbalancen zu minimieren sehr kurz gedacht, und auch der Fokus ist mir viel zu stark auf diesem Leistungsprinzip. Und ich finde, das ist so, als wedelt man dem Hund mit einem Würstchen vor die Nase, so wedelt man mit dem Kopfstand den Yogis vor der Nase. Hier, kommt in die fortgeschrittenen Klassen, übt ganz fleißig, dass ihr auch den Kopfstand könnt. Und es ist überhaupt nichts falsch dabei, den Kopfstand können zu wollen. Ich habe mich riesig gefreut, als ich den Kopfstand früher konnte. Dann konnte ich ihn jahrelang nicht machen, weil ich Probleme mit der Halswirbelsäule hatte. Und inzwischen geht es wieder. Und als ich jetzt das letzte Mal in Indien war, stand ich so unfassbar lange im Kopfstand und war selbst total erstaunt und habe mich total drüber gefreut. Also es ist nicht so, dass uns das vollkommen egal wird, aber es ist so, dass wir davon nicht unseren Selbstwert bestimmen lassen wollen, von dieser körperlichen Praxis. Wir wollen, ich sage immer wieder gerne diesen Spruch von meinem Lehrer Krishna, wir sehen, dass wir mit dieser Yoga-Praxis auf dem richtigen Weg sind, wenn unser Ego kleiner wird und die Harmonie in unserem Leben größer. Oder auch eine Definition von Yoga. Yoga ist der Gleichmut im Geist, in Erfolg und Misserfolg. Das heißt, es macht uns nicht völlig fertig, wenn wir nicht den Kopfstand können oder wenn wir eigentlich dachten, wir können ihn, und am nächsten Tag funktioniert er wieder nicht, weil das gehört alles zu dieser Reise auch dazu. Ich habe einige Asanas, die klappen manchmal super und an anderen Tagen nicht. Und dann ist es eben immer wieder die Übung, das alles so hinzunehmen, wie es ist. Aber diese körperliche Praxis ist einfach ein Instrument, das wir verwenden. Und was ich noch wichtiger finde in der körperlichen Praxis, als die sogenannten fortgeschrittenen Asanas zu üben, ist zu üben, umzusetzen, Stira Sukham Asanam, ein viel zitierter Vers aus dem Yoga Sutra, der besagt, dass wir Ruhe und Stabilität in einer Haltung finden wollen. Und das war eine ganz schöne Erfahrung in meiner Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung, die ich jetzt, glaube ich, abgeschlossen habe. Ich warte noch auf die Ergebnisse meiner Abschlussprüfung. Da sollte ich über mehrere Wochen, ich durfte mir mehrere Asanas aussuchen und die musste ich über mehrere Wochen täglich üben. Und dann musste ich immer Buch führen darüber, ob ich Stira Sukham Asanam in der Asana erfahren habe oder nicht. Und ich muss zugeben, es war leicht frustrierend, weil ich es natürlich nicht jeden Morgen in jeder Asana geschafft habe, in diesen inneren Gleichmut zu finden und voll und ganz präsent in der Asana zu sein und stabil zu sein und weich zu sein und so weiter und so fort. Und darum geht es aber eigentlich. Es geht nicht um höher, schneller, weiter. Natürlich haben wir Ziele davor, aber wir wollen die Ruhe und Stabilität in uns finden. Und je mehr wir das auf der Matte schaffen, desto mehr können wir das dann auch in unserem Alltag halten. Ich kann dir total ans Herz legen, zum Weiterhören von diesem Thema gibt es zwei Folgen in einem Podcast, den ich sehr gerne höre. Let's Talk Yoga Podcast. Der ist von Arundhati, einer indischen Yogalehrerin, die auch ganz tolle indische Yogalehrer und Lehrerinnen zu Gast immer hat. Darüber bin ich auf sie aufmerksam geworden. Ich hoffe, ich denke daran, sie dir zu verlinken zu diesem Thema. Ansonsten Let's Talk Yoga Podcast findest du auch auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und in der einen Folge hat sie auch mehrere Lehrer und Lehrerinnen zu ihrer Meinung gefragt und da kamen ganz schöne Antworten. Also es ging darum, was dann die davon halten, also wie sie das sehen, was sie als Advanced Yoga bezeichnen würden. Und da wurde auch gesagt, Advanced Yoga ist, wenn man Yoga alle Aspekte seines Lebens berühren lässt, wenn das Yoga alle Aspekte des Lebens durchdringt, wenn man es eben nicht nur auf der Matte lebt, sondern wenn man es in jeder Zelle des Seins spürt und in jedem Aspekt des Lebens berücksichtigt. Jetzt in meinen Worten sehr frei wiedergegeben. Und mir ist auch beim Hören dieser Folgen bewusst geworden, nochmal, dass es gibt so viele Definitionen von Yoga und in keiner dieser Definitionen steht, dass es im Yoga darum geht, einen ganz tollen Kopfstand zu können oder ganz lange auf einem Bein zu stehen, sondern da steht zum Beispiel, das Ziel von Yoga ist Meditation, das Ziel von Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen deines Geistes, es geht um Erkenntnisgewinn, es geht um die Verbindung des individuellen Selbst mit dem universellen Selbst oder dem individuellen Bewusstsein mit dem universellen Bewusstsein. Es geht um Befreiung vom Leid, es geht um das Aufwachen, es geht um die Bewusstwerdung. Wir wollen uns bewusst werden über diese Wechselspiele zwischen uns und unserer Umwelt. Wie beeinflusst die Umwelt uns? Wie beeinflussen wir unsere Umwelt? Und das ist damit gemeint, wenn wir sagen, Yoga ist so viel mehr als das Yoga auf der Matte. Und ich finde, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann wird auch deutlich, dass man es nicht einfach nur an der körperlichen Praxis festmachen kann, wer ein Advanced Yogi ist und wer nicht. In einer dieser Podcast-Folgen bei Let's Talk Yoga wurde auch nochmal geschrieben, was ich jetzt auch nochmal richtig interessant fand, dass es durchaus auch in der Literatur ein paar Verweise darauf gibt, was denn als Advanced Yoga gelten könnte und was nicht. Und das fand ich jetzt echt interessant, weil ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, selbst nochmal genau in den Büchern nachzulesen und habe aber selber darüber nachgedacht und dachte mir, dass es wahrscheinlich in der Literatur dafür nicht viel geben wird, weil das ja was sehr Bewertendes ist. Und dachte, das ist bestimmt was, was jetzt erst so in den letzten Jahrzehnten mit dem modernen Yoga aufgekommen ist, diese Unterteilung oder dass man sich überhaupt darüber unterhält. Aber ich wurde ein bisschen eines Besseren belehrt und es hieß, dass auch schon in alten Schriften davon die Rede ist und dass es da eben heißt, dass man Raja-Yoga als höchste Form des Yogas bezeichnet und eben über Hatha Yoga stellt. Das ist jetzt immer ein bisschen missverständlich, weil, wie das im Sanskrit so ist, die Begriffe können häufig von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden. Aber hier verstehe ich so, dass damit gemeint ist, mit diesem Raja-Yoga, der Fokus eben auf der Meditation und mit dem Hatha-Yoga-Fokus auf der körperlichen Praxis. Wenn wir Hatha-Yoga üben, meditieren wir ja auch. Also es verschwimmt so ein bisschen ineinander. Aber dort wird es wohl so interpretiert, dass eben das Ziel von Yoga der Zustand dieser Meditation ist und die Quintessenz ist. Und dass das Ziel von Yoga eben Samadhi ist, die Erleuchtung. Und dass das fortgeschrittene Yoga ist, wenn man wirklich nach Erleuchtung strebt. Und dass einem die innere Entwicklung wichtiger ist als diese äußere Form. In der Hatha Yoga Pradipika wird das schon ganz am Anfang auch so beschrieben. Und da wird gesagt, dass wir durch Meditation und durch Raja Yoga eben dieses befreite Leben erreichen können. Es wurde auch nochmal ein Teil in der Bhagavad Gita genannt, und zwar, ich habe es hier vor mir in Kapitel 6, Absatz 47, steht: Of all yogis, again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best yogi. Also der sich wirklich mir hingibt, und mit mir ist jetzt das Göttliche gemeint, und der seinen Geist voll und ganz auf das Göttliche ausgerichtet hat, wird als bester Yogi angesehen. Also es steht hier wirklich the best Yogi. Also so viel zu, wir werden nicht im Yoga, in der Bhagavad Gita wird gesagt, wer der beste Yogi ist. Das fand ich nochmal sehr interessant. Und es geht in dem Fall eben darum, sich innerlich voll und ganz auf das Göttliche auszurichten. Und was mir beim Nachdenken über dieses Thema auch noch einfiel, dass es sogar auch im Ashram, in dem ersten Ashram, in dem ich war in Indien, Swami Shivananda Ashram, da gibt es auch Anfänger- und fortgeschrittenen Klassen. Aber ich finde, da ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil es wird in beiden Klassen die Rishikesh-Reihe unterrichtet. Ich war jetzt nicht in der Anfängerklasse, aber was ich gehört habe, wurden halt da einfach bei einigen Posen dann noch Abwandlungen gegeben und halt noch ein bisschen mehr erklärt, weil sonst im Shivananda-Yoga oder zumindest so, wie ich es dort kennengelernt habe, auch außerhalb des Ashrams, wie ich es in Indien kennengelernt habe, da wird wirklich sehr, sehr wenig erklärt. Und da wird man sehr sich selbst überlassen. Ich finde das ja ganz gut. Ich weiß, hierzulande wird immer so, aber du musst doch die Ausrichtung und das muss doch alles super perfekt sein. Auch finde ich häufig sehr geprägt von diesem Leistungsgedanken sind wir da unterwegs. Und häufig wird die Ausrichtung dann auch noch falsch erklärt. Ja Gott, jetzt werde ich auch schon wieder. Aber noch so ein Kritikpunkt von mir ist ja, was wir hier häufig im modernen Yoga falsch verstehen, dass wir halt so viel von der westlichen Medizin da reinmischen. Und wie ja schon mal auch heute erwähnt, das ist ja eine energetische Praxis. Wir arbeiten mit den Energien in unserem Körper. Und häufig wird dann so gesagt, auch die alten Inder, die waren irgendwie zu doof für die richtige Ausrichtung. Nein, es geht darum, die Energie in die richtige Richtung zu lenken und eben nicht ausschließlich um Knochenbau und Muskeln. Wie eine Lehrerin von mir immer so schön gesagt hat, dass wir, so wie häufig im Westen die Ausrichtung erklärt wird, it is only skin deep. Also es geht nicht tiefer unter, es geht nicht unter die Haut. Und wir wollen mit dem Yoga weit, weit unter die Haut. Und dazu gehört dann eben auch die richtige Ausrichtung. Und man darf auch manchmal den Übenden ein bisschen Zeit lassen, die für sich zu finden. Ich finde, wir sind hier häufig, dass wir alles so super genau vorgeben wollen. Und manche Erfahrungen darf man auch selber sammeln. Natürlich immer so, dass man sicher ist und sich nicht verletzt und so weiter. Ein paar Grundlagen sind natürlich immer total wichtig. Das nochmal als ungeplanter kleiner Schlenker. Ja, was ist nun fortgeschrittenes Yoga oder wann ist man ein fortgeschrittener Yogi? Wie schon erwähnt, hier gibt's keine unbedingt allgemeingültige Definition. Aber ich finde, dass das, was in der Bhagavad Gita steht, uns da schon eine ganz klare Richtung zeigt, dass es eben etwas Großes ist, nämlich diese Ausrichtung nach dem Göttlichen. Ich weiß, nicht jeder kann mit dem Begriff so viel anfangen, aber wer weiß, wenn du weiter fortschreitest auf deinem Yoga-Weg, vielleicht kannst du irgendwann auch damit was anfangen. Jedenfalls ging es mir so, dass ich am Anfang auch immer, oh nee, was haben die da immer mit dem Göttlichen und hä, Yoga ist keine Religion und dann reden die ständig von dem Göttlichen und dann ständig kommen irgendwelche Götter da drin vor. Das ist am Anfang manchmal noch ein bisschen befremdlich und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das befremdlich ist. Genau, aber das waren jetzt so meine Gedanken zu dem Thema. Ich bin gespannt, ob du was damit anfangen kannst. Wie siehst du das? Und hat das Thema dich schon mal zum Nachdenken gebracht? Bist du da schon mal drauf gestoßen? Es würde mich sehr freuen, da deine Einschätzung zu hören. Ich weiß, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ich bin auch immer ganz offen für andere Meinungen und andere Einschätzungen. Und freue mich immer über euer Feedback. Ja, es ist Herbst hier in Hamburg. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Und heute ist es ziemlich grau und regnerisch. Der Winter steht vor der Tür. Gefühlt ist das Jahr schon in einem Fingerschnipsen vorbei. Aber ganz so ist es zum Glück nicht. Ich freue mich jetzt, dass wir noch den Deep Dive into Yoga Kurs in diesem Herbst haben. Und danach habe ich mich entschlossen, jetzt sogar noch einen kleinen Yin-Yoga-Kurs einzuschieben. Der Summer-Yin-Yoga-Kurs wurde so gut angenommen, was mich total gefreut hat. Und einige hatten sich auch noch einen Kurs in diesem Jahr gewünscht. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ende November starten wir mit 4 Wochen, also 4 Terminen, immer dienstags 19.30 Uhr, legen wir los. 75 Minuten Yin-Yoga. Mit dem Titel vom Kurs Silent December, weil ich selber bin manchmal ein bisschen genervt in der Vorweihnachtszeit, dass man so voll ist. Also ich habe das in den letzten Jahren schon sehr reduziert. Aber häufig ist das, finde ich, so eine Zeit, wo man noch so ganz viel zu erledigen hat. Oh, das muss ich jetzt aber noch in diesem Jahr. Und wo auch so viele zusätzliche Aufgaben anfallen, wie Weihnachtsgeschenke kaufen, Vorbereitungen, vielleicht Reisevorbereitungen, wenn man woanders Weihnachten feiert. Und dann noch vielleicht von der Firma, von Freunden, Feste, also wo einfach so unheimlich viel los ist. Dann auf Social Media hört man nichts anderes mehr, es geht nur noch um Rauhnächte und reflektiere nochmal und Jahresrückschau und boah, ich habe da immer so voll die Overdose. Ich habe schon überlegt, ob ich im Dezember Social Media Pause mache, weiß jetzt aber noch nicht ganz, ob ich das durchziehen kann, weil Social Media für mich ja, ich nutze das ja beruflich, deswegen ja, ist das immer, muss man sich gut überlegen, Genau, aber auf jeden Fall soll so ein bisschen Motto von dem Silent December Yin Yoga Kurs sein, dass wir wirklich immer einmal die Woche 75 Minuten uns Zeit nehmen, in die Ruhe und Stille zu gehen. Ich habe nicht vor, euch da irgendwas über die Weihnachtszeit zu erzählen, oder es ist jetzt kein Weihnachtsfokus, sondern eher einfach Ruhe finden und ja, bei sich sein und das Jahr besinnlich ausklingen zu lassen, so dass die Besinnlichkeit nicht zu kurz kommt in dieser Zeit. Ja, ich verlinke dir den Kurs natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Auch mein Personal Yoga kriegt gerade total Zulauf. Da freue ich mich sehr drüber, weil das Timing passt so gut, weil ich ja am Ende meiner Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung bin. Und so das neue Wissen direkt anwenden kann. Also so viel neue kann ich gerade gar nicht mehr annehmen. Aber ich glaube, 2 gingen noch. 2 Plätze Personal Yoga hätte ich noch zu vergeben in diesem Jahr. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne bei mir. Es wird auch bald noch ein paar mehr Neuigkeiten geben, aber das muss reichen für heute. Es ist immer viel los bei mir im Yoga-Bereich, im Yoga-Business. Und ich plane da ein paar Sachen, ich werde es dich wissen lassen. In der nächsten Folge, ich kündige es jetzt an, damit ich es dann auch wirklich mache, möchte ich endlich noch eine Indien-Folge aufnehmen. Und zwar zum Sri Aurobindo Ashram und Auroville, wo ich ja auch auf meiner letzten Indien-Reise war. Das habe ich noch nicht berichtet. Und es brennt mir aber schon auf der Seele, es liegt mir schon auf der Zunge. Und ich will unbedingt auch wieder über Indien reden, weil im Moment denke ich auch sehr viel an Indien. So, das reicht für heute. Ich wünsche dir ein gutes Ankommen in diesem Herbst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe und Namaste.